Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Mein Name ist Wiebke Johanning. Heute spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge über Armut, Reichtum und die Frage, was das Ganze mit dem Thema Erben zu tun hat. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview.
Ja.
Meine allererste Frage ist, wenn man auf Wikipedia guckt, dann steht bei Ihnen Politikwissenschaftler und Armutsforscher als so Beschreibung. Sind Sie auch Reichtumsforscher? Also gehört das aus Ihrer Sicht zusammen?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, wenn nicht der ganzen Menschheit, ist die wachsende sozioökonomische Ungleichheit. Und dieses Etikett des Armutsforschers wird natürlich der Tatsache nicht gerecht, dass ich mich mit Armut und Reichtum beschäftige, weil die Armut zwar die schlimmste Ausprägung der Ungleichheit ist, aber natürlich nur ein Teil von ihr. Und wer sich, sagen wir mal, wenn man sich nicht um den Reichtum kümmert oder von dem nicht sprechen will, was bei mir nicht der Fall ist, dann sollte man auch von der Armut schweigen. Und wenn man die Armut wirksam bekämpfen will, dann muss man den Reichtum antasten. Das sind die Gründe, warum ich mich natürlich um beides kümmere.
Ich würde gleich mal mit einer Zahl beginnen wollen. Laut Schätzungen beträgt das gesamte Privatvermögen in Deutschland über 10 Billionen, also Billionen Euro. Wie ist das Geld verteilt in Deutschland?
Sehr ungleich. Die reichsten 10% besitzen 67% des Netto-Gesamtvermögens. Das reichste Prozent 35% und das reichste Promille immer noch 20% des Netto-Gesamtvermögens. Das sind Zahlen, die stammen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der IW, das führend auf diesem Gebiet der Verteilungsforschung ist und lassen erkennen, dass die Ungleichheit doch sehr stark zugenommen hat. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, so im internationalen Maßstab, dann muss man sagen, dass natürlich die meisten Menschen in Deutschland, wenn sie gefragt werden, welche Gesellschaft ist besonders von Ungleichheit gekennzeichnet, und da ist das Vermögen natürlich der entscheidende Faktor, dann würden sie die USA, Südafrika, vielleicht Brasilien nennen, aber nicht die Bundesrepublik Deutschland. Wenn man jetzt nach einem Ungleichheitsmaß mal schaut, wie denn die Ungleichheit in den USA ausgeprägt ist und in Deutschland, dann bedient man sich des Gini-Koeffizienten. Das ist ein Ungleichheitsmaß nach einem italienischen Mathematiker benannt. Das beträgt, und das kann man sich sehr gut vorstellen, 0, wenn alle gleich viel oder gleich wenig besitzen, und beträgt 1, wenn einem alles gehört. Die USA sind schon auf einem guten Weg dahin. Das Mark Zuckerberg oder Bill Gates oder Jeff Bezos oder Donald Trump, alles gehört. Bei ihnen ist nämlich der Gini-Koeffizient 0,85 bis 0,87. In Deutschland beträgt der Gini-Koeffizient nach Angaben des DIW 0,83. Beim Vermögen.
Also wenn man die Menschen auf der Straße fragen würde, ist Deutschland ein ungleiches Land oder auch vielleicht ungerecht, wenn man gleich eine Wertung mit reinbringen will, dann würden die meisten sagen, ey, da gibt es ganz andere Länder, die haben es viel schlimmer. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Armut in unserem Land im Gegensatz zum globalen Süden nicht so offensichtlich ist oder nicht so lebensbedrohlich vielleicht auf den ersten Blick.
Ja, das mag sein, wobei, wenn man jetzt nach der Ungleichheit fragt, kann man sich natürlich nicht nur an der Armut orientieren, aber auch die ist natürlich auf einem Rekordniveau. Also sicher gilt das nicht für die absolute extreme oder existenzielle Armut, die im globalen Süden dominiert. Diese Form der Armut gibt es bei uns zwar auch in Gestalt von Obdachlosigkeit beispielsweise. Ganz besonders jetzt in der Covid-19-Pandemie deutlicher sichtbar als sonst. Aber bei uns ist eher, das stimmt, die relative Armut wichtig. Das ist, wenn man seine Grundbedürfnisse befriedigen kann, aber nicht sich das leisten kann, was für eine große Mehrheit in der Bevölkerung als normal gilt. Also wenn man gewissermaßen mit den anderen nicht mithalten kann und ausgeschlossen ist von den großen Teilen des sozialen, des kulturellen und auch des politischen Lebens, dann ist man relativ arm. Diese relative Armut wird festgemacht nach einer Konvention der Europäischen Union. Bei 60% des mittleren Einkommens liegt die sogenannte Armutsrisikoschwelle. Also wer weniger hat als 60% des mittleren Einkommens, der gilt als armutsbedroht oder armutsgefährdet. Und das sind bei uns 15,9% der Bevölkerung. Also diese Armutsrisikoschwelle liegt dabei bei 1074 Euro für einen Alleinstehenden. Und 15,9%, das sind immerhin 13,4 Millionen Menschen. Noch nie waren so viele nach der Vereinigung, also im vereinten Deutschland, relativ arm oder armutsgefährdet. Und das zeigt, dass auch bei uns die Armut, wenn auch in anderer Ausprägung, sich doch bis mehr und mehr so bis in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet. Und da hat sicherlich dann natürlich die Pandemie auch zu beigetragen, die ja meiner Meinung nach auch die Ungleichheit stark erhöht hat.
Jetzt haben Sie eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, schon beantwortet, nämlich die Frage, wann gilt jemand als arm? Die andere Frage, weil wir ja immer von beiden sprechen wollen, wäre dann, wann gilt jemand als reich?
Ja, das ist hoch umstritten. Also die Bundesregierung in ihren Armuts- und Reichtumsberichten macht es sich da ziemlich leicht, dass man sagt, wer 200 bis 300% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, der gilt dann als einkommensreich. Und das ist so ein Kritikpunkt, also dass auf diese Art und Weise natürlich Reichtum verschleiert wird. Wenn nämlich sozusagen ganz viele oder fast jeder reich ist, dann geraten die wirklich Reichen aus dem Blickfeld. Also ich halte das für absurd, dass man den Studienrat mit einem Nettoeinkommen von 3.500 Euro also für einkommensreich erklärt. Susanne Klatten, die reichste Frau Deutschlands, die mit ihrem Bruder Stefan Quandt zusammen gerade über 750 Millionen Euro an Dividende bei BMW bezogen hat, die würde sich totlachen, dass die Bundesregierung den Studienrat für einkommensreich erklärt. Weil wirklicher Reichtum für mich da anfängt, wo man sorgenfrei, also materiell sorgenfrei bis zum Lebensende existieren kann. Also das heißt, man weiß, dass man materiell sich immer gut stehen wird. Und dazu muss man angesichts der niedrigen Zinsen, die es gegenwärtig gibt, sicherlich heute eher ein Vermögen von zwischen 5 und 10 Millionen Euro veranschlagen. Und wer reich ist, in diesem Sinne reich ist wohlgemerkt, der ist eben dann auch politisch einflussreich und kann in die Gesellschaft hinein seine Interessen vertreten und natürlich auch zum Teil Macht ausüben.
Ich würde gerne nochmal zu dem Themenfeld Erben und Erbschaften kommen. Die Frage ist nämlich, wer erbt in Deutschland und wer geht leer aus?
Ja, Erben tun diejenigen, die in Familien hineingeboren worden sind, die große Vermögen haben. Ganz besonders gilt das natürlich für die bei uns als Familienunternehmer bezeichneten Großunternehmer, die in anderen Ländern, in Griechenland, in Russland, als Oligarchen bezeichnet würden. Das heißt, wer das Glück hat, mit einem silbernen Löffel geboren worden zu sein und dann noch einen goldenen Löffel zu erben, der profitiert von diesem Reichtum, der sich da in wenigen Händen konzentriert. Andere erben eben gar nichts. Das gilt sicher für einen ganz großen Teil der Bevölkerung, dass das Erbe da vernachlässigbar ist. Und dann gibt es natürlich in der Mittelschicht sicherlich auch viele Kinder, die erben Immobilien und haben insofern auch bessere Startchancen als die Kinder aus der sogenannten Unterschicht, die leer ausgehen.
Mhm. Wie viel Erbschaftssteuer fällt bei diesem Vererben an?
Ja, das schwankt natürlich von Jahr zu Jahr, aber man kann so sagen, so um 6 Milliarden Euro im Jahr. Und das ist, wenn die Summe, die vererbt wird, da gehen die Schätzungen auseinander, also zwischen 200 und 400 Milliarden Euro pro Jahr werden so genannt, dann sieht man, dass das eigentlich ein minimaler Betrag ist. Also die Erbschaftssteuer, das Erbschaftssteueraufkommen lässt die Erbschaftssteuer so als Bagatellsteuer erscheinen. Also die Tabaksteuer und andere sind viel höher. Und das ist natürlich der entsprechenden Gesetzgebung geschuldet. Die Erbschaftssteuer, ganz besonders die für Firmenerben, ist eben so gestaltet worden, dass man inzwischen, und das war nicht immer so, sondern das ist nach und nach in verschiedenen gesetzgeberischen Schritten so verändert worden, dass man heute einen ganzen Konzern erben kann, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen.
Warum schöpft der Staat nicht mehr ab? Warum ist das so?
Ja, das hat damit zu tun, also wer sehr reich ist, und das gilt natürlich für diese, also das DIW sagt, die 45 reichsten Familien in der Bundesrepublik Deutschland besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also weit über 40 Millionen Menschen. Die man dann in anderen Ländern als Oligarchen bezeichnen würde, die nehmen natürlich auch bei uns, nicht nur in Putins Russland, sondern die nehmen natürlich auch bei uns politisch Einfluss. Nur, dass das hier nicht so bekannt wird und dass es ja auch gerne geleugnet wird. Diese ganz Reichen, die schaffen es natürlich schon auch politisch Einfluss zu nehmen. Die müssen sich nicht illegaler Parteispenden bedienen oder irgendwelche schlimmen Sachen machen, Politiker kaufen oder so, sondern die haben natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, ganz legal Einfluss zu nehmen, zum Beispiel die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Also wer in der Lage ist, entsprechende Gutachten zu beauftragen oder auch in seinen Zeitungen dafür werben zu lassen. Und entsprechend ist auch die Gesetzgebung gemacht worden. Also die Gesetzgebung ist, ich habe ja darüber auch vielfach geschrieben, wie da mit massiver Einflussnahme insbesondere der Stiftung Familienunternehmen, die gemeinnützig ist, anders als Attac,
ja,
wie da steuerbegünstigt, zum Beispiel beim Tag des deutschen Familienunternehmers, der jedes Jahr stattfindet, wo dann die Kanzlerin auftritt und zu den werten Familienunternehmern, wie sie sich ausdrückt, spricht und sagt, dass sie deren Interessen auch entsprechend berücksichtigen werde bei der anliegenden Erbschaftssteuerreform, die nötig war, weil das Bundesverfassungsgericht von einer Überprivilegierung der Firmenerben gesprochen hatte. Die Regelung, die dann herausgekommen ist, ist noch großzügiger den Firmenerben gegenüber als die alte.
Ja. Ich hatte noch eine Frage. Was macht das denn? Was macht das fast steuerfreie Vererben von Vermögen mit unserer Gesellschaft aus Ihrer Sicht?
Ja, das führt dazu, dass in der Gesellschaft sich der Reichtum weiter konzentriert. Und wenn gleichzeitig die Armut sich in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet, dann zerfällt gewissermaßen die Gesellschaft. Die driftet auseinander. Und das Vermögen auf der einen Seite und das geringe Einkommen, vielleicht nur ein Transfereinkommen auf der anderen Seite, die zusammen ergeben natürlich ganz unterschiedliche Lebenschancen für die betroffenen Kinder dann. Und das heißt, es reicht nicht aus, karitativ zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit wie jetzt Kinderarmut zu bekämpfen oder zu lindern dadurch, dass man jetzt spendet, sondern oder dass man stiftet auch, sondern es muss eine andere Steuergesetzgebung her und es muss zum Teil dann auch überlegt werden, ob überhaupt Umverteilung von oben nach unten über Steuerpolitik wirklich wirksam genug ist, um diese sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft zu schließen. Also anders gesagt, ob es nicht nötig ist, wie das ja mit dem entsprechenden Volksbegehren in Berlin Deutsche Wohnen und Co. enteignen passiert, dass da möglicherweise eben auch sogar weitergehende Maßnahmen nötig sind, die über die Umverteilung durch Steuern hinausgehen.
Sie haben, glaube ich, in einem Ihrer Bücher im Klappentext steht der Satz, die Ungleichheit bedroht unsere Demokratie. Können Sie dazu noch was sagen? Also Sie sagen, die Gesellschaft driftet auseinander.
Das Problem besteht darin, dass wirtschaftliche und soziale Ungleichheit, die sich natürlich ausdrücken in der Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen, dass diese wirtschaftliche und soziale oder wie ich sie nenne, sozioökonomische Ungleichheit auch politische Ungleichheit nach sich zieht. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Also die Armen beteiligen sich immer weniger an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Also sie gehen immer weniger zur Wahl. Also das heißt, im Nobelviertel ist die Wahlbeteiligung bei fast exakt 90% in Köln. Mhm. Auf dem Kölnberg, das ist ein Hochhausviertel in Köln-Meschenich, ist die Wahlbeteiligung 23%. Das ist auch in anderen Großstädten so. Und wenn das passiert, ist natürlich ein Kernprinzip unserer Demokratie berührt, nämlich, dass es sich um ein Repräsentativsystem handelt. Das heißt, unsere Demokratie beruht auf der Überlegung, dass sich alle Bevölkerungsschichten an Wahlen beteiligen und auf diese Art und Weise natürlich ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten, also ihre Abgeordneten, in die entsprechenden Parlamente entsenden. Und wenn das der ärmere Teil der Bevölkerung nicht mehr tut, der reichere aber sehr wohl, ja, dann muss man sich fragen, ob wir nicht auf dem Weg sind, wie die USA schon sind, hin zu einer Plutokratie, wo also letztlich das Geld darüber entscheidet, wohin sich die Politik entwickelt und das Land, welche politischen Richtungsentscheidungen getroffen werden. Und das ist, sagen wir mal, das eine. Das andere ist, wenn eine Gesellschaft so auseinanderdriftet, wie das in der Bundesrepublik Deutschland ansatzweise der Fall ist, dann gibt es natürlich auch das Problem, dass bei dieser Polarisierung die Mittelschicht unter Druck gerät und Angehörige der Mittelschicht fürchten, zwischen oben und unten zerrieben zu werden. Und diese Angst vor dem sozialen Abstieg, die führt dann dazu, in Deutschland ist das traditionell so, dass sich Angehörige der Mittelschicht nach rechts orientieren politisch. Und der Aufschwung der AfD, denke ich, im Nachklapp zur globalen Finanzkrise und anschließenden europäischen Währungskrise ist für mich auch Beleg dafür, dass in der Mittelschicht Ängste um sich greifen, die sich so auswirken, dass man sich abwendet von dem bestehenden demokratischen Repräsentativsystem und in diesem Falle bei einer Partei Zuflucht sucht, die sich dann immer weiter nach rechts radikalisiert hat.
Hm. Warum regt sich nicht mehr Protest gegen diese ungleiche Vermögensverteilung? Warum sind Erbschaftssteuern zumindest aus meiner Wahrnehmung allgemein so unbeliebt?
Ja, das hat sicherlich damit zu tun, also mit zwei Gründen. Der eine Grund ist natürlich, dass man, wenn man das Wort Erbschaftssteuer hört und sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, die Befürchtung hat, dass man selbst davon betroffen sein könnte, wenn man das Häuschen der Oma erbt, dass man Angst hat, die besteuert der Staat einem weg. Dann hat es natürlich damit zu tun, dass das Leistungsprinzip sehr stark in den Vordergrund gestellt wird. Also Reichtum rechtfertigt sich bei uns meritokratisch, wie das jetzt der Fachbegriff dafür ist, mit dem Leistungsprinzip, das gesagt hat, wer eben reich ist, der hat mehr geleistet. Also Informationen, Defizite spielen da sicher eine Rolle. Also man weiß nicht, wie hoch die Ungleichheit ist. Würde man das wissen, dann glaube ich schon, dass sich dagegen Protest erheben würde.
Ich würde gerne noch die letzten drei Fragen, oder waren es vielleicht vier, müssen wir mal gucken. Die Frage, was muss passieren? Also was muss passieren, um der wachsenden Ungleichheit zu begegnen aus Ihrer Sicht? Sie haben da schon, ich glaube, das Stichwort Enteignung, Steuererhöhung genannt.
Ja, das ist sicherlich im Einzelfall, also mit dem Artikel 15 des Grundgesetzes auch machbar. Dann muss man natürlich die Armut bekämpfen, zum Beispiel durch einen deutlich höheren Mindestlohn. Dann muss man sicherlich Transferleistungen erhöhen, um Armut zu bekämpfen. Dann der Ausbau des Sozialstaates hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung, also alle einzubeziehen in den Sozialstaat, auch die Beitragsbemessungsgrenze entweder stark an oder aufzuheben, weil natürlich nicht einsehbar ist, warum die Solidarität in der Gesellschaft enden soll, gerade an dem Punkt, wo sie anfängt, Spaß zu machen. Dann wäre sicher die Abschaffung von Hartz IV wichtig. Beim Reichtum, denke ich, müsste es stärker progressiv bei der Einkommensteuer zugehen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man ganz, ganz hohe Einkommen auch mit 60% oder 70% zu versteuern hat.
Aber dafür, also für all das, was Sie da vorschlagen, braucht man ja politische Mehrheiten. Und das heißt, es bräuchte ja eigentlich einen Schritt vorher, eine gesellschaftliche Debatte, die...
aufklären, dass das entsprechende soziale Klima und politische Klima zu verändern, dahingehend, dass entsprechend Druck auch auf die politisch Verantwortlichen erzeugt wird, da Veränderungen in der Gesetzgebung herbeizuführen.
Sehen Sie da Fortschritte in der Debatte, also auch gerade durch Corona, dass da endlich mal Bewegung in das Thema kommt? Ungleichheit und wer bezahlt eigentlich jetzt?
Ungleichheit ist während der Pandemie deutlicher sichtbar geworden. Aber ich kann jetzt nicht feststellen, dass es eine große Bewegung in die Richtung gibt. Wir versuchen jetzt mal, sagen wir mal, für mehr Gleichheit zu sorgen. Ich fürchte allerdings, dass es eher Einschnitte beim Sozialstaat geben wird, als dass eine stärkere Besteuerung der wohlhabenden Reichen und Überreichen stattfindet.
Was können Vermögende eigentlich tun, die soziale Ungerechtigkeit oder soziale Ungleichheit ungerecht finden, so rum?
Ja, was können Vermögen tun? Natürlich, da bin ich jetzt an dem Punkt bei den Stiftungen und beim Mäzenatentum und bei der Philanthropie, von denen ich eigentlich relativ wenig halte. Sondern was wir brauchen, sind natürlich politische Entscheidungen von demokratisch legitimierten Gremien, einer stärkeren Besteuerung, weil die Reichen sollen aus meiner Sicht eben nicht darüber entscheiden, wem geholfen wird, zum Beispiel, wenn jemand in Not ist oder wenn jemand arm ist, dann muss der Sozialstaat dafür sorgen, so verstehe ich ihn, dass man als Sozialstaat die Aufgabe hat, Armut wirksam zu bekämpfen, Menschen vor sozialen Risiken, also einem sozialen Absturz zu schützen und auch aber dafür zu sorgen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich sich nicht vertieft.
Und was ist mit den politischen Aufrufen, die es ja manchmal auch von Vermögenden gibt?
Ja, davon halte ich eine ganze Menge und schließe mich auch immer an. Also das ist natürlich, wenn Reiche, also zum Beispiel Herr Krämer in Hamburg, da so sagt, er ist für eine stärkere Besteuerung der Reichen, ist das wirksamer, als wenn ich das sage.
Herr Butterwegge, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Mehr Infos zum Thema Erben und Umgang mit Vermögen gibt's auch unter bewegungsstiftung.de. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Ihr findet uns überall dort, wo man auch Podcasts finden kann.